HR2 Kultur. Feature.
Weiter fest im Griff. Landesweit viel Sonnenschein und damit verbunden gehen auch die Temperaturen wieder richtig in die Höhe. 30 bis 38 Grad, mit diesen Werten müssen wir rechnen. Also vermeiden Sie Tätigkeiten im Freien, vor allem in der Mittagshitze.
Im Prinzip sieht man es ja jetzt hier, wenn Sie jetzt hier in den Stand reinschauen, oben, hier ist im Prinzip eine Ecke, wo die Kiefer fast komplett abgestorben ist. Rot verfärbt die Krone. Sind schon Nadelverluste da, teilweise fällt die Rinde schon runter, der Bestand ist erledigt. Und das ist eigentlich für die Kiefer hier bei uns im Raum nicht normal, weil gerade hier auf den Standorten hier, wo es ein bisschen Sand ist, wo es nass ist, aber trotzdem die Wuchsbedingungen noch für die Kiefer eigentlich sehr geeignet sind, da hat man mit solchen Ausfallerscheinungen eigentlich nicht gerechnet.
Ortstermin im Stadtwald Rödermark. Etwa 23 Kilometer südöstlich von Frankfurt am Main zeigt Michael Löber, Bereichsleiter Produktion des Forstamtes Langen, seinem neuen Chef Roland Pieper den Baumbestand. Die Förster sind überrascht. Nahezu die Hälfte der Kiefern ist abgestorben. Bislang ist der Nadelbaum im Rhein-Main-Gebiet gut zurechtgekommen. Er braucht wenig Nährstoffe, wenig Wasser und hat es gerne warm.
Die Ursache dürfte in erster Linie jetzt sein, die Feuchte aus dem vorletzten Winter, wo teilweise viele Bestände längere Zeit unter Wasser gestanden hatten. Und nach dieser Nässe kam dann der trockene Sommer im letzten Jahr über einen langen Zeitraum mit sehr großer Hitze. Und das hat die Bäume sehr geschwächt, dieser Klimastress letztendlich, und hat sie anfällig gemacht für äußere Einflussfaktoren. Und einer dieser äußeren Einflussfaktoren für die Kiefer, das ist der Diplodia-Pilz, der die Kiefer hier in großem Stil dann befallen hat. Dieser Pilz kommt über die Kronen, über die Nadeln in den Stamm und führt letztendlich dazu, dass die Kiefer abstirbt.
Die Entwicklung schreitet hier fort, dass man also, wenn wir in 4 Wochen wieder gucken würden hier, dann wären weitere Kiefern abgestorben. Und das ist natürlich jetzt die Schwierigkeit, das abzuschätzen, wie geht es tatsächlich weiter. Das ist fast so ein Blick in die Glaskugel.
Bobby, komm mal hier auf!
Sind Kiefern Flachwurzler oder? Wow.
Ja, eben ist gerade eine dieser trockenen Kiefern, die wir hier stehen sehen, die war schon leicht angestoßen durch einen Sturm, die noch ein bisschen an einem Nachbarbaum gehangen war und die ist jetzt gerade eben komplett zu Boden gefallen.
Schön, dass ich nicht da stand.
Ja, ja gut, das war jetzt nicht so hoch.
Natur und Mensch im Dauerstress. Wir reagieren auf den Klimawandel. Feature von Egon Koch.
Gucken. Willkommen auch alle, die jetzt gerade angekommen sind auf der Demo. Hört ihr das Brummen? Hört ihr das Scheppern? Es kommt von den 171 Traktoren, die da hinten stehen. So viele wie noch nie. Danke, dass ihr alle hier seid.
Seit 2011 demonstrieren jeden Januar im Vorfeld der internationalen Agrarmesse Grüne Woche Zehntausende von Menschen am Brandenburger Tor gegen die Agrar- und Klimapolitik der Bundesregierung.
Liebe Treckerfahrer, bitte, bitte geht jetzt zu euren Schleppern und sattelt auf.
Das Motto der Veranstalter, der bäuerlichen Organisationen, Umwelt- und Tierverbände: Wir haben es satt.
Also, ihr wisst alle, wir sind alle hier, damit sich die Politik bewegt. Aber noch bewegt sie sich nicht so richtig. Da müssen wir noch mehr Druck machen.
Wir haben 2018 41 Millionen Tonnen CO2 weniger freigesetzt als im Jahr davor. Dennoch ist klar, vor uns liegt noch ein Weg mit gewaltigen Anstrengungen, denn wir wollen bis 2030 mehr als die Hälfte der klimaschädlichen Emissionen reduzieren, bezogen auf die Zahl von 1990. Und dazu sind noch eine Vielzahl von weiteren Schritten notwendig.
Bundeskanzlerin Angela Merkel gibt per Video das mittelfristige Ziel der Bundesregierung aus. Senkung der Treibhausgasemissionen in Deutschland von 1,248 Milliarden Tonnen CO2 im Jahr 1990 auf 563 Millionen im Jahr 2030, also auf weniger als die Hälfte.
Das Problem dabei? Bereits das Ziel, im Jahr 2020 nur noch 751 Millionen Tonnen CO2 auszustoßen, wird nicht erreicht.
Wir sagen euch, wo die Trecker herkommen. Die sind gekommen aus Siegen, aus Kassel, aus Göttingen. Und ich begrüße alle Bauern aus meiner Heimat Ostwestfalen und Nordhessen von der Oblender Bauernkolkerei.
Einer der Treckerfahrer ist Lukas Lüttke-Schwienhorst, Biolandwirt im Süden Brandenburgs. Im Dürresommer 2018 waren die Böden in dieser Region ausgetrocknet wie in einer Savanne. Und er erntete 45% weniger als im Schnitt der Vorjahre. Seine und zwei weitere Bauernfamilien klagen gegen die Bundesregierung auf Einhaltung der selbstgesteckten Klimaschutzziele 2020.
Dadurch, dass die Bundesregierung letztendlich nicht handelt, einfach die Zeit verstreichen lässt und wir die Klimaschutzziele nicht einhalten, verschärft sich natürlich die Klimakrise noch. Und wir als Landwirte sind da mit einer der ersten Betroffenen. Und das ist schon wirklich problematisch. Also wenn man sich die Klimaprognosemodelle anschaut, gerade die Hitzetage, also Tage über 37 Grad, 38 Grad, die werden stark ansteigen und sind auch schon angestiegen in den letzten Jahren, viel, viel höher, als sie mal gewesen sind. Das führt zu großen Problemen, also zu einer erhöhten Verdunstung. Viele unserer einheimischen Pflanzen kommen mit diesem extremen Hitzestress nicht klar. Und wir müssen uns da ja darauf anpassen und vielleicht dann auch langfristig mit geringeren Erträgen leben.
Ein weiterer Landwirt protestiert über die Internetplattform einer Nichtregierungsorganisation gegen die Klimapolitik der Bundesregierung.
Ich habe eine Petition gestartet bei Campact, einfach aus dem Grunde, das, was uns eigentlich hier immer stabilisiert hat, also ein gemäßigtes Klima, gerät nach und nach deutlich aus den Fugen und geht mehr in Hinblick, dass es extrem wird. Das heißt, entweder Sie haben ein ganz nasses Jahr oder ein extrem trockenes Jahr. Deswegen merken wir Landwirte das zuerst am Portemonnaie auch direkt.
Franz-Joachim Bienstein bewirtschaftet in der Nähe von Wismar in Mecklenburg-Vorpommern einen 300 Hektar großen Betrieb. Er betreibt Ackerbau, hält Hühner in mobilen Ställen mit Direktvermarktung vor Ort. 125.000 Menschen haben in kürzester Zeit die Petition unterschrieben. Am Tag der Demonstration übergibt er sie über einen Staatssekretär an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Das war so ein Grund, dass ich eben so eine Petition gestartet habe, dass wir doch jetzt schnell aus der Kohle aussteigen. Denn die Kohle ist immer noch Hauptklimawandelverursacher. Und wir sind eigentlich schon sehr spät dran. Es wird also dringend Zeit. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn wir denken oder bedenken müssen, dass das jetzt, was wir jetzt erleben, der Anfang des Klimawandels ist. Wenn das sich noch wesentlich verschärft, dann wird auch Nahrungsmittelerzeugung schwierig. Und zwar nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Gegenden dieser Welt.
Sehr spät, erst im April 2019, gründet das Regierungskabinett von Angela Merkel einen Ausschuss, der sich mit Klimafragen beschäftigt. Bis Ende dieses Jahres soll er rechtliche Rahmenbedingungen schaffen, damit die Bundesregierung zumindest im Jahr 2030 ihr Klimaziel erreicht. Deutlich weniger als die Hälfte der CO2-Menge von 1990 auszustoßen.
Es wird insgesamt darum gehen, einen möglichst mit der Wirtschaft kompatiblen Ansatz zu finden, um mithilfe von neuen Technologien die anspruchsvollen Klimaschutzziele auch zu erreichen.
Die Verflechtungen zwischen der Politik und der Wirtschaft, die sind natürlich groß und die Wirtschaft vertritt natürlich ihre Interessen. Von denen, die einen Verbrennungsmotor herstellen und damit ihr Geld verdienen, von denen können wir am Ende auch nicht die Lösung erwarten. Wenn jemand davon lebt, dass er, sagen wir mal, eine Technologie produziert, die viel CO2 ausstößt, von dem werden wir nicht die Lösung erwarten, wie es anders aussehen kann. Es ist eigentlich an der Zeit, dagegen was zu tun und dagegen aktiv zu werden.
Bäuerinnen und Bauern sind aber nicht nur Opfer der Klimakrise. Die industriell betriebene Landwirtschaft ist auch Mitverursacher.
In Deutschland baut sie 2017 bereits auf einem Fünftel der Ackerfläche Monokulturen für Treibstoff und Biogas an, was indirekt den Klimawandel vorantreibt. da dann für die Lebensmittelproduktion zusätzliche Wälder abgeholzt werden müssen, die bislang als CO2-Speicher dienten. Bei der Düngung werden zudem große Mengen des klimaschädlichen Lachgases freigesetzt. Schädlich ist aber auch die Massentierhaltung. So entstehen bei der Rinderhaltung vor allem durch den Verdauungsprozess der Wiederkäuer durch Gülle und Mist Treibhausgase.
Saskia Richards, die Kampagnenleitung für das Bündnis Wir haben es satt.
Viele kennen ja, dass die Industrie, vor allen Dingen die Energieerzeugung und auch der Verkehr viel Klimagase ausstößt. Landwirtschaft ist der drittgrößte Emittent von Klimagasen in Deutschland mit 7% der Emissionen. Das kommt vor allen Dingen durch die Tierhaltung. Da geht es darum, dass die Tierhaltung stark auf Futtermittelimporte, zum Beispiel in Tropenstaaten, angewiesen sind. Es geht darum, dass synthetischer Dünger erzeugt wird aus Öl und dass die Tierhaltung auch viel natürlich Gülle und so weiter produziert, die auch jeweils wieder klimaschädigende Gase ausstößt.
Weltweit trägt die Landwirtschaft zu 25% aller Emissionen von Treibhausgasen bei.
Eine bäuerliche, nachhaltige Landwirtschaft kann solche Probleme vermeiden. Aber politisch ist halt in den letzten Jahrzehnten immer eine industrielle Großflächenlandwirtschaft gefördert worden. Und deswegen haben wir jetzt das Problem, dass die Landwirtschaft, die eigentlich ja eher dem Klimawandel entgegensteuern müsste, umgekehrt noch Öl ins Feuer gießt. Und dann aber wiederum sind wir Bauern auch die Ersten, die das merken.
In Hessen wurde 2018 im Schnitt 13% Getreide weniger geerntet als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Beim Raps waren es sogar 20% weniger. Bundesweit wurden rund 10.000 landwirtschaftliche Betriebe durch Ernteverluste in ihrer Existenz bedroht. Bund und Länder zahlten 340 Millionen Euro Entschädigung an Betriebe aus, deren Erträge um mehr als 30% unter dem Schnitt der letzten Jahre lagen.
Auf Dauer sind Ausgleichszahlungen jedoch keine Lösung. Selbst die 6,2 Milliarden Euro EU-Agrarsubventionen im Jahr 2018 nicht.
Das Hauptproblem dieser EU-Agrarsubventionen ist ja einfach, dass das Geld einfach total unqualifiziert an jeden verteilt wird, der da ist. Also egal, was man macht, ob man jedes Jahr Mais in Monokultur anbaut oder ob man vielleicht ein artenreiches Grünland hat, was spät geschnitten wird und einen hohen ökologischen Wert hat. Am Ende muss man sagen, öffentliches Geld für öffentliche Leistung.
Im Moment ist es ja so, dass 20% der Betriebe 80% dieser EU-Direktzahlungen bekommen. Das heißt, ein ganz kleiner Teil der Betriebe bekommt den allergrößten Batzen.
Der Landwirt Philipp Brändle. Er ist im Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, schlägt vor allem zwei Förderinstrumente zur gerechteren Verteilung der Gelder vor.
Das eine ist eine sogenannte Umverteilungsprämie. Im Moment ist es ja so, dass sozusagen im Schnitt in Deutschland, jetzt mal ganz plakativ dargestellt, ein Hektar kriegt 300 Euro. Wenn du 100 Hektar hast, kriegst du 100 mal 300 Euro. Wenn du 1000 Hektar hast, kriegst du 1000 mal 300 Euro. Und diese Umverteilungsprämie verteilt Geld um auf die ersten Hektare. Im Prinzip werden die ersten 46 Hektare eines Betriebes teurer. Also die bekommen dann nicht nur 300 Euro, sondern 350. Das wäre sozusagen eine Umverteilung hin zu kleineren und mittleren Betrieben. Ein zweites Instrument ist die sogenannte Kappung. Kappung sagt im Prinzip, ein Betrieb soll nicht mehr bekommen als bis zu einer gewissen Obergrenze. Also zum Beispiel, egal wie groß ein Betrieb ist, bei 100.000 Euro ist Schluss. Das wären sozusagen erstmal konkrete Maßnahmen, aber die Politik handelt eigentlich nicht so, wie sie könnte.
Deutschland hat in den vergangenen 10 Jahren 100.000 und damit mehr als ein Viertel seiner landwirtschaftlichen Betriebe verloren.
Zumeist sehen sich die konventionellen Landwirte nicht in der Lage, ihre Produktion zu ändern. Viele müssten es jedoch tun, um zu überleben. Franz-Joachim Bienstein.
Die Landwirtschaft kann nicht nur, sie muss, auch wenn wir da politisch noch weit von entfernt sind, die Tierhaltung wieder auf die Füße stellen. Das heißt, große Stallanlagen müssen weg. Was wir brauchen, ich weiß, das mag zurzeit illusorisch klingen, wir brauchen wieder klein- und mittelbäuerlich strukturierte Betriebe, die so wirtschaften, dass sie ihren Hof der nächsten Generation unbeschadet übergeben wollen. Denn wir haben ja diese Erde von unseren Kindern nur geliehen. Diesen Spruch kann man hier auch auf Traktoren lesen und da ist sehr viel Wahrheit drin.
Prozent der Gesamtfläche Deutschlands sind Wald. In Hessen sogar 42%.
Hessen ist das relativ waldreichste Bundesland. Wir teilen uns diesen Spitzenplatz mit Rheinland-Pfalz.
Michael Gerst leitet von Kassel aus den Landesbetrieb Hessen Forst mit seinen 41 Forstämtern.
Der Wald ist für unser Klima ganz ausschlaggebend. Wenn ich einmal mir vor Augen führe, dass im Jahr etwa 36 Milliarden Tonnen Treibhausgas emittiert werden, dann gehen 10 Milliarden Tonnen davon in den Wäldern wieder auf und werden gebunden. Weitere 10 Milliarden in den Ozeanen und es verbleibt eine Lücke, und das ist quasi der Beitrag zum Klimawandel, von etwa 16 Milliarden Tonnen CO2, die jedes Jahr in die Atmosphäre entlassen werden.
Sturmtief Eberhard wird heute für einiges an Problemen sorgen. Hier hinter mir sehen Sie die aktuelle Warnkarte und man sieht, dass bereits für die Mitte und den Süden Warnungen vor Sturmböen und schweren Sturmböen gelten. Da muss dann also auch mit Schäden gerechnet werden und man sollte auf jeden Fall Aktivitäten im Freien vermeiden. Kommen Sie gut durch den Tag.
Wir stellen fest, dass in den letzten Jahren eine Häufung von Starkregenereignissen und insbesondere aber auch Stürmen stattfindet. Wir haben im letzten Jahr erlebt, dass wir in ganz Mitteleuropa eine enorme Trockenheit hatten.
Laut der unter anderem von der Bundesanstalt für Gewässerkunde erstellten Risikoanalyse Dürre war der Sommer 2018 nach 2003 am zweitwärmsten und nach 1911 am zweittrockensten seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881.
Wir sehen, dass in Hessen an allen Messstationen die Temperatur signifikant zugenommen hat. Wenn man das über die Fläche von Hessen mittelt, dann haben wir im Vergleich zu der Referenzperiode 1961 bis 90 jetzt schon eine Erwärmung um im Jahresmittel knapp 1 Grad.
Heike Hübener ist beim Hessischen Landesamt für Naturschutz und Umwelt und Geologie im Fachzentrum Klimawandel und Anpassung tätig. Für die Meteorologin und Klimaforscherin zeigt sich der Klimawandel in langen Daten und Zeitreihen klar im Temperaturanstieg. Ob das Ziel der internationalen Klimapolitik erreicht wird, die globale Erwärmung auf weniger als 2 Grad Celsius bis zum Jahr 2100 zu begrenzen, ist mehr als fraglich.
Da es eine Zeitverzögerung zwischen den Emissionen von Treibhausgasen und der Umsetzung dieser daraus resultierenden Erwärmung gibt von 30 bis 50 Jahren, müssen wir auch davon ausgehen, dass in den nächsten 30 bis 50 Jahren die Erwärmung auf jeden Fall noch kommt, die jetzt schon durch die Treibhausgase in der Atmosphäre ist.
Alle Klimaprojektionen für die Zukunft zeigen die Tendenz: In Hessen werden die Sommer eher trockener und die Winter eher feuchter. Durch den Temperaturanstieg gibt es im Winter tendenziell eher Regen als Schnee und Frost.
Das hat direkte Auswirkungen auf die Arbeit von Förster Michael Löber.
Von früher kennen wir es, im Winter war Frost. Winter und Frost, das war eigentlich die klassische Zeit, in der die Holzernte stattgefunden hat. In der Regel beginnend Mitte Oktober bis in Februar, März hinein. Mittlerweile hat sich das Ganze verschoben. Der Winter in der Form, wie ich ihn auch noch kenne aus der Jugend her, der kommt so eigentlich nicht mehr vor. Wir haben hier, wenn es gut geht, mal eine Woche Frost, das war's dann. Die Vegetationsperiode wird länger, das heißt, die Bäume haben im Herbst länger das Laub dran und im Frühjahr kommt das Laub früher raus. Das heißt, das Zeitfenster, das wir haben, um forstlich arbeiten, gerade die Holzernte zu tun, bei einigermaßen günstigen Witterungen, das wird immer kleiner. Also wir haben immer weniger Zeit, die uns verbleibt, um unser eigentliches Kerngeschäft Holzernte durchzuführen.
In Hessens Waldbeständen stehen rund 31% Buchen, 22% Fichten, 14% Eichen und 10% Kiefern. Der Rest von 23% machen weitere Laub- und Nadelbäume aus. Vor allem Fichten sind durch die Klimaveränderungen mit dem Borkenkäfer befallen und stark gefährdet. Bei starken Stürmen, die ebenfalls zunehmen, sind sie die ersten, die umfallen. Laut Landwirtschaftsministerium müssen allein wegen der Schäden von 2018 bundesweit rund 114.000 Hektar Wald wieder aufgeforstet werden, 5,4% der Fläche von Hessen.
Der Pilzbefall der Kiefer ist neu. Durch das Fällen der kranken Bäume entstehen Flächen für den Anbau anderer Arten. Forstleute wie Michael Löber und Roland Pieper wollen weg von Monokulturen. Sie prüfen, ob sich der Wald selbst erneuert oder sie für die Anpassung an den Klimawandel eine Mischung aus verschiedenen Baumarten anpflanzen müssen.
Waldumbau kann man vielleicht hier ein bisschen sehen. Sie sehen hier unter der abgestorbenen Buche, der sich verabschiedenden Birke, im Prinzip schon die zweite Generation, die unten drunter steht. Man kann es hier sehr schön sehen, eine Verjüngung, die sich natürlich hier entwickelt hat. Da kommen im Prinzip all die Baumarten, die hier vorher auf der Fläche waren, die kommen dort auch vor. Wenn wir Nadelholzbestände haben, die überwiegend aus Nadelholz ist, machen wir diesen sogenannten Waldumbau auch, indem wir nämlich einmal gucken, was sich natürlich entwickelt. Ja, da ist auch bei uns viel Laubholz dabei, sodass man dann durch diese Naturverjüngung und durch vielleicht eventuelles Zupflanzen von Laubholz diesen Umbau schon im Prinzip zumindest anstößt.
Hessen Forst hat den Laubwaldanteil inzwischen auf 59% erhöht. Monokulturen werden zugunsten von Mischwald zurückgedrängt.
Unseren Forstleuten stehen hier entsprechende Informationssysteme und auch Karten zur Verfügung, um diese Risikoabschätzung vornehmen zu können und dann die Waldbaukonzepte darauf umzustellen. Als Ersatz für die Fichte nutzen wir seit einigen Jahren zunehmend Tannen. Wir setzen aber auch auf die Douglasie. Diese Douglasie war vor der Eiszeit hier in Mitteleuropa heimisch und wurde vor weit über 100 Jahren wieder aus Nordamerika hier eingeführt und angebaut. Die Erfolge, die wir hierbei erkennen lassen, erwarten, dass die Baumart sehr gut mit veränderten Temperaturen, aber auch mit unseren Böden zurechtkommen wird. Auch die Beispiele, die wir jetzt in unseren Wäldern erkennen, zeigen, dass die Douglasie vergleichsweise unbeeinflusst durch die Trockenheit des letzten Sommers gekommen ist. Das macht uns zuversichtlich, mit dieser Baumart auch weiter arbeiten zu können.
Gerade die verstärkte Pflanzung der Douglasie kritisiert jedoch der Naturschutzbund. Der Baum sei kaum von Schädlingen befallen, weil er verhältnismäßig neu in Europa ist. Aber die Insekten würden sich darauf einstellen und dann beginne auch sein Sterben. Der NABU setzt dagegen auf Laubbäume. Aber Nadelbäume sind ein Wirtschaftsfaktor für die holzverarbeitende Industrie.
Auch das Ziel der Bundesregierung, bis 2020 5% des deutschen Waldes als Urwälder von morgen zu entwickeln, ist nicht erreicht. 2019 besteht nur 3,9% aus Naturwald.
Eine Ursache für das massive Baumsterben im Rhein-Main-Gebiet sehen die Förster in der Absenkung des Grundwasserpegels auf 10 Meter Tiefe. Die Bäume müssen zumeist vom Niederschlagswasser leben. Michael Gerst.
Es wird zwar nachgeregelt und es werden bestimmte Grundwasserstände aufrechterhalten, durch das Einleiten von Rheinwasser beispielsweise. Das genügt aber nicht, um alle Waldbestände hier entsprechend mit dem notwendigen Wasser zu versorgen.
Der Sommer 2018 war mit nur 40% des mittleren Sommerniederschlags in Hessen der trockenste Sommer seit Messbeginn. Der Wasserversorger Hessenwasser meldete für das gesamte Jahr einen um 6% höheren Verbrauch an Trinkwasser als 2017.
Mensch und Natur konkurrieren um Wasser.
Bei der zunehmenden Siedlungsdichte hier, wenn Sie eine Versorgung zum Beispiel mit Wasser für die Bevölkerung hier aus der Region haben wollen, die Nachfrage nach Wasser wird immer mehr, alleine schon durch die steigende Zahl der Bevölkerung. Und es ist die Frage, ob alles dann durch Niederschläge wieder aufgefüllt werden kann. Und das kann man zumindest für die Zukunft befürchten. Wenn die Niederschläge weniger werden, die Sommer trockener werden, steigt zum einen ja wieder der Wasserbedarf. Und zum anderen ist der Nachschub nicht mehr da. Da wird sich sicherlich auch ein spannendes Feld auftun, wo man nachdenken muss, wie man darauf reagiert.
Also es gibt natürlich Kommunen oder Städte auch, die sich erweitern wollen. Und das ist natürlich eine auch enorme Konkurrenz für den Wald, dass dort also Flächen für Autobahnen, für Kiesgewinnung, für Bauerweiterungsgebiete und so weiter, Schulen, dass da halt die Forstwirtschaft oder beziehungsweise die Flächenerweiterung, Siedlungen in Konkurrenz treten jetzt mit dem Wald, ne?
Das betrifft nicht nur die normalen Haushalte, es betrifft zum Beispiel auch die Landwirtschaft. Der Beregnungsbedarf innerhalb der Landwirtschaft wird deutlich höher sein, von daher wird der Bedarf steigen. Und dann muss man gucken, wie weit die Wasserressource ausreicht, um den Bedarf zu decken.
Bernd Lessmann leitet beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie das Dezernat Hydrologie und Grundwasser.
Bereits heute werden im Hessischen Ried 96% der landwirtschaftlichen Nutzfläche bewässert. In Trockenjahren macht das rund 35 Millionen Kubikmeter Wasser aus. Doppelt so viel wie etwa die Haushalte im Großraum Kassel jährlich an Trinkwasser verbrauchen.
Da hat man aber auch versucht, aufgrund des Bewirtschaftungsplans einen Ausgleich herzustellen zwischen diesen unterschiedlichsten Interessen, die es jetzt im Hessischen Ried gibt. Zwischen denjenigen, die dort leben, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Wasserversorgung, dann die Landwirtschaft, die natürlich auch kein Interesse daran hat, dass sie ihre Flächen vernässen, und auch den Waldbesitzern, die eben ein großes Interesse daran haben, dass ihre Waldbestände so bleiben, wie sie sind.
Im Gegensatz zum Hessischen Ried ist der Boden im Odenwald oder auch im Taunus wegen des steinigen Untergrunds weniger speicherfähig für Wasser.
In manchen Gebieten haben dort Kommunen nach längeren Trockenphasen immer mal wieder zu wenig Wasser. Sie sind gezwungen, Wasser zuzukaufen.
Das läuft in der Regel so, dass Verbünde geschaffen werden, Wasserbeschaffungsverbände geschaffen werden, Leitungen gelegt werden und dass dann aus Gebieten, wo man mehr Wasser hat, als man braucht, Wasser dorthin gefördert wird. Das kann aber auch mal so sein, dass Tankwagen genutzt werden müssen, um die Hochwälder wieder mit Wasser zu füllen.
Mehrere Tanklaster mussten im Sommer 2018 täglich bis zu 60.000 Liter Trinkwasser in die Gemeinde Ulrichstein auf den Vogelsberg bringen, dem alten Vulkangebiet zwischen Gießen und Fulda. Bürgermeister Edwin Schneider macht auch das 100 Kilometer südlich gelegene Frankfurt für die Wasserknappheit verantwortlich. Konkurrieren jetzt bereits Regionen um Trinkwasser?
Ganz grundsätzlich ist es so, im Hinblick auf die überregionale Wasserversorgung Rhein-Main, dass der Vogelsberg da eine zentrale Rolle hat. Allerdings liegen diese überregionalen Wasserwerke nicht im Bereich des Tops des Vogelsberges, also auf dem hohen Vogelsberg, sondern in den randlichen Bereichen des Vogelsberges, weil dort aufgrund der hydraulischen Situation früher Quellgebiete waren. Und in diese Quellgebiete ist man hineingegangen und hat Brunnen abgeteuft, um das dort weglaufende Quellwasser zu fassen.
Ulrichstein liegt auf dem Berg. Dort aber sickert das ohnehin wenige Wasser nach unten weg und der Grundwasserspiegel sinkt. Bürgermeister Edwin Schneider beklagte sich im Hessischen Rundfunk.
Wir hier oben müssen Wasser fahren für unsere Einwohner. Wir fordern dazu auf, dass Wasser gespart wird, dass kein Garten gegossen wird, keine Autos gewaschen werden, keine Pools gefüllt werden. Wir müssen hier wirklich exakt Wasser sparen und in Frankfurt soll das gute Trinkwasser, was ja auch aus dem Vogelsberg kommt, bei die Bäume gekippt werden.
Rosemarie Heilig, Dezernentin für Umwelt und Frauen der Stadt Frankfurt am Main, wehrte sich gegen die Vorwürfe.
Wir haben tatsächlich eine Eigenversorgung nur von 20%. Das wird ja auch sehr stark beklagt von den Regionen, von den Bürgermeistern in der Region Vogelsberg zum Beispiel. Das ist richtig. Auf der anderen Seite sind wir natürlich aber auch die Metropole, die die meisten Arbeitsplätze zur Verfügung stellt, auch die kulturellen Angebote zur Verfügung stellt etc. Das mag einem Bürgermeister nicht gefallen, dass das so ist, aber gleichzeitig ist es auch so, wir können ja auch nicht sagen, wir nehmen das Wasser von dort nicht.
Aktuell gewinnt Ulrichstein das Trinkwasser aus alten Schürfquellen. Allerdings sank deren Ergiebigkeit durch die Trockenheit im Frühjahr 2019 schon wieder erheblich.
Im Winter 2018-19 bohrte man in Ulrichstein nach Grundwasser. In einer Tiefe von 53,5 Metern entnimmt die Gemeinde nun 1,5 Liter Wasser pro Sekunde. Zu wenig. In Spitzenzeiten braucht sie 5 Liter pro Sekunde.
Womöglich hilft Ulrichstein, der von Bundesministerium für Umwelt und Umweltbundesamt im Jahr 2018 initiierte nationale Wasserdialog weiter. Bis 2020 sollen Fachleute klären, wie Deutschland sein Trinkwasser langfristig erhalten und den ökologischen Zustand seiner Gewässer verbessern kann.
Frankfurt am Main hat 750.000 Einwohner, knapp 5 Millionen Gäste im Jahr, rund 350.000 Pendler täglich. 52% des Stadtgebiets dienen der Naherholung und dem klimatischen Ausgleich.
Dennoch, 2018 ist es die Stadt in Deutschland, in der es am heißesten wurde. Bei 42 heißen Tagen über 30 Grad Celsius lag der Höchstwert am 31. Juli bei 37 Grad.
Die Nacht zu morgen zum Donnerstag ist auch wieder mild größtenteils in Deutschland und in diesem Streifen hier zwischen der Lausitz und dem Südwesten sogar tropisch. Das heißt, die Tiefstemperatur unterschreitet nicht die 20-Grad-Marke.
Umweltdezernentin Rosemarie Heilig.
Wir haben über 70 Tage im Jahr gehabt, die wärmer waren über die Nacht hinaus wie 25 Grad. Das heißt also, bei 20 Grad ist das Klima zum Schlafen einigermaßen. Es sollte bei 18 Grad liegen. Aber wir hatten Nächte, die halt wirklich richtige Tropennächte waren, von denen auch die Meteorologen sprechen, wenn eben die Temperatur nicht unter 20 Grad abkühlt. Wir können nicht wirklich sagen, wie diese Klimakrise weitergeht.
Das sind wirklich bestimmte Gruppen, die besonders von der Hitze beeinträchtigt werden, die auch in ihrer Gesundheit gefährdet sind.
Sonja Singer-Posan arbeitet im Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie im Fachzentrum Klimawandel und Anpassung. Sie betreut das Projekt KlimPrax Stadtklima. Es befasst sich mit der Hitze in Städten.
Das sind ältere Menschen, hochaltrige Menschen, vielleicht solche Menschen, die auch im Alter alleine leben. Es sind Säuglinge und Kleinkinder, deren Wärmeregulation noch nicht so funktioniert wie die erwachsener Menschen. Es sind aber auch Menschen, die Vorerkrankungen haben, die bestimmte Medikamente einnehmen müssen. Also die Liste kann man fortsetzen.
Frankfurt ist eine Single-Stadt. Über 60% der Einwohner leben allein. Auch sehr viele ältere Menschen sind darunter.
Es hat auch schon eine Reihe von Todesfällen gegeben. In Frankfurt. Das Gesundheitsamt hält das fest. Und wenn also die Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen, und das ist es ja dann auch, vermehrt in die Krankenhäuser eingeliefert werden, und es war im letzten Sommer extrem.
Das Hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt führte bereits im Jahr 2003 bis zu 1000 zusätzliche Todesfälle in Hessen auf die sommerliche Hitzeperiode zurück.
Aber nicht nur Menschen kommen zu Schaden.
Das bedeutet für uns als Stadt Frankfurt eine riesige Herausforderung. Die Folgen können wir noch überhaupt nicht überblicken. Wir haben einige, wir nennen das Kalamitäten an Bäumen. Wir haben Rindenbrandruß an den Ahornen. Wir haben eine Krise bei den Kiefern. Dort, wo Fichten stehen, müssen wir sehr viele Bäume fällen. Also die Bäume, die wir hier in unserem Stadtgebiet haben, die einfach eigentlich an dieses mitteleuropäische Klima gewöhnt sind, machen uns alle sämtlich bis hin zur Buche, die ein absoluter mitteleuropäischer Baum ist, große Sorgen.
Die Grünflächenunterhaltung der Stadt Frankfurt betreut 195.000 in einem elektronischen Kataster erfasste Bäume. 10 Kontrolleure sind jeden Tag unterwegs und begutachten die Bäume im Hinblick auf Verkehrssicherheit und Vitalität.
Wir stehen jetzt unmittelbar am Eisernen Steg, der von Frankfurt Innenstadt vom Römerberg nach Sachsenhausen rüberführt. Und hier ist natürlich auch sehr viel Tourismusverkehr durch die Schiffe, die hier auf dem Main Passagiere transportieren.
Bernd Rosa, Abteilungsleiter der Grünflächenunterhaltung, steht am Main und prüft im Frühjahr 2019 am Austrieb der Bäume, ob der Hitzesommer Spuren hinterlassen hat.
Wir sind ja jetzt an verschiedenen Baumarten schon vorbeigekommen. Kastanie hatten wir gesehen, Linde hatten wir gesehen. Wir haben hier Platanen und Eichen auch stehen. Man sieht zwar leichte Schäden durchaus im Austrieb, im Trockenholz, aber im Großen und Ganzen kann man im Moment ganz zufrieden sein. Wobei immer noch die Gefahr besteht, wenn das Frühjahr genauso trocken wird wie das Frühjahr letzten Jahres, denn das war ja schon im April trocken, dass dann der ein oder andere Baum mit Sicherheit noch absterben wird.
Die Gefahr ist nicht gebannt. Mal abgesehen vom Mainufer liegt das Grundwasserniveau in Frankfurt zwischen 5 und 6 Metern Tiefe. So weit reichen die Wurzeln eines Baumes nicht hinab. Auch in der Stadt sind die Bäume überwiegend auf Niederschlagswasser angewiesen.
Im Frühjahr 2019 stellen Bernd Rosa und seine Kollegen jedoch immer noch ein Niederschlagsdefizit fest. Was im Sommer 2018 gefehlt hat an Regen, ist noch nicht wieder aufgeholt.
Das hat uns natürlich vor Jahren auch schon veranlasst zu sagen, unsere ja, einheimischen Stadtbäume, gerade wie Ahorn, Linde, Robinie, müssen wir nach und nach ersetzen durch andere Baumarten, also Baumarten, die eher so aus dem mediterranen Raum kommen und dann rund um den Erdball so vom Klima her gedeihen. Also es kann sowohl Asien, China wie auch Amerika sein. Diese Bäume müssen einfach mehr Trockenheit vertragen können, aber das darf man auch nicht vergessen, auch Spätfröste aushalten können. Denn wir hatten im Jahr 2016 noch einen Spätfrost, wo auch viel Obst auch erfroren ist. Also insofern nur ein Baum aus dem südlichen Raum, der Trockenheit verträgt, aber nicht frostempfindlich ist, der hilft uns bei der Lösung unserer Probleme nicht weiter.
Besonders die Frankfurter City mit ihren Bürohochhäusern weist eine deutliche hochsommerliche Überwärmung auf. Oftmals gekoppelt mit einer schlechten Belüftung.
In großen Städten bzw. auch Verdichtungsräumen, wie wir im Rhein-Main-Gebiet haben, bildet sich in den Städten ein Klima aus aufgrund der intensiven Nutzung, die wir als Menschen ja haben. Das geht von der Bebauung über den Verkehr, über Versiegelung, eigentlich alle Bereiche des menschlichen Lebens.
Sonja Singer-Posan.
Was wir dann merken, ist, dass die Städte wärmer sind als das Umland. Und das drückt sich insbesondere in bestimmten Teilen der Städte aus. Dort, wo wir dann von Wärmeinseln oder Hitzeinseln sprechen, die insbesondere dort entstehen, wo die Bebauung sehr dicht ist, wo die Versiegelung sehr intensiv ist. Und wir haben da enorme Unterschiede zwischen Innenstadtbereichen oder dörflichen Kernen gegenüber dem Umland. Die können etliche Grade betragen.
Die Stadt braucht die Kaltluft aus dem Umland, um die Hitzeinseln in den Nächten wieder abzukühlen.
In der Regel, ganz grob gesprochen, kann man sagen, dass die kalte Luft schwer ist und den topografischen Gegebenheiten folgt. Also das können Täler sein, Geländeeinschnitte, vielleicht auch ja, Straßen, die natürlich selbst in der Regel überwärmt sind. Diese vor allem Grünflächen oder natürlichen Gegebenheiten müssen wir kennen. Wo sind diese Bahnen? Und dann ist es natürlich wünschenswert, die auch zu sichern als Kommune.
In einer wachsenden Stadt gerät der Klimaschutz jedoch in Konflikt mit dem Wohnungsbau.
Um Wohnraum zu schaffen, wird Frankfurt verdichtet. Das heißt, Häuser werden aufgestockt und Freiflächen bebaut, die für die Abkühlung der Luft wichtig wären. Obwohl das 5,5 Quadratkilometer große Areal im Nordwesten entlang der A5 ein Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen ist, plant Frankfurt zudem genau in dieser Frischluftschneise einen neuen Stadtteil für bis zu 25.000 Bewohner. Klimaexperten fürchten um die Frischluftzufuhr für die Frankfurter Bürger.
Natürlich können wir neue Stadtteile nur so bauen, dass wir klimagerecht bauen. Das heißt, wir müssen uns kleinklimatologische und Großwetterlagen anschauen und genau überlegen, wie bauen wir dort. Wir haben einen Nachhaltigkeitsbeirat, wo Architekten und andere Experten mit drin sitzen und wir haben uns gemeinsam mal ein Modell erarbeitet, wie ein solcher Stadtteil klimagerecht gebaut werden kann. Wir sagen vom Grün her planen. Wir haben dort zwei Auenbereiche, das heißt, diese Auen und jetzt schon grünen Bereiche müssen dringend erhalten werden. Dann brauchen wir kleinklimatische Untersuchungen. Wir hängen sozusagen die Gebäude an einen Faden und lassen mal den Wind da durchströmen. Und danach, wie der Wind dann durch diesen Stadtteil kommt, dürfen wir keine Riegel bauen. Also wir müssen lernen, klimagerecht und vom Grün her zu planen und zu bauen.
Das Frankfurter Umweltdezernat hat einen Klimaplan Atlas entwickelt. Er zeigt ganz genau, wo sich zu betonierte und überhitzte Flächen in der Stadt befinden, die begrünt werden sollen.
Wir haben 500.000 Euro für die nächsten Jahre bekommen, um eben Entsiegelungen zu machen. Den Goetheplatz kennt in Frankfurt jeder. Den Atzelbergplatz vielleicht nicht jeder, der liegt in Seckbach. Es gibt einen Paul-Arnsberg-Platz, der liegt gegenüber der Europabank, also der EZB. Also wir haben diese Flächen identifiziert, die sehr stark versiegelt sind und wo aber auch die Menschen sehr, sehr eng miteinander wohnen und leben.
Am Ufer des Mains schaut Bernd Rosa vor einer von der Sonne erwärmten Sandsteinmauer auf einen Riesenmammutbaum, auf Palmen und Olivenbäume, auf Oleander und Bananenstauden.
Wir befinden uns jetzt im sogenannten mediterranen Nizza. Das ist ein Sondergarten, den wir betreiben. Und hier werden ausschließlich Gehölze aus dem Mittelmeerraum aufgepflanzt, die aber trotzdem noch eine gewisse Frosttoleranz haben. Also man sagt, etwa so bis 10 bis 12 Grad minus halten die ohne weiteres aus. Dieser Garten existiert in ähnlicher Form hier an dieser Stelle schon über 100 Jahre und ist natürlich für uns auch ein interessantes Experimentierfeld, um den ein oder anderen Baum zu beobachten, wie entwickelt der sich in unserem Klima.
Das Kleinklima im Sondergarten ist viel zu speziell, um es auf andere städtische Bereiche übertragen zu können. Dennoch kann der Anblick der Gewächse zur Vorstellung inspirieren, mit welchen exotischen Gehölzen deutsche Städte zukünftig bepflanzt werden könnten.
Wir haben hier als Beispiel den Ginkgo oder den Liquidamba oder auch Celtis und die Hopfenbuche. Und diese Bäume werden auch im Rahmen von ganz praxisnahen Tests in Grünflächenämtern anderer Städte getestet. Das reicht von Hamburg über Rostock, Frankfurt bis München und Wien. Also insofern haben wir da schon einiges an Erfahrungswerten in dieser Straßenbaumliste als Grünflächenämter gesammelt, die natürlich auch anderen Kollegen hilfreich sein können, was die zukünftige Verwendung von Bäumen in der Stadt betrifft.
Wie die Bundesrepublik Deutschland, die Länder und andere Kommunen hat auch Frankfurt am Main eine Anpassungsstrategie an den Klimawandel entworfen. Im Rahmen des Masterplans 100% Klimaschutz formuliert sie ein umfangreiches Maßnahmenpaket mit einem ambitionierten Ziel.
Da steht drin, dass wir bis zum Jahr 2050 uns nur noch aus regenerativen, nachhaltigen Energien, die kein CO2 ausstoßen, versorgen wollen mit Energie. Und das größte Problem ist da tatsächlich dabei, dass wir an diesen Verkehr nicht rankommen. Weil durch Frankfurt gehen nicht nur Autobahnen, sondern auch Bundesstraßen. Das heißt, was wir von kommunaler Seite machen können, ist gering. Aber jetzt gibt es ja Auflagen aufgrund eines drohenden Dieselfahrverbotes, wo ich als grüne Dezernentin auch eine Chance sehe, endlich an diesen Verkehr ranzukommen, der für uns das größte Problem darstellt.
Süden Deutschlands wieder kräftige Gewitter und damit Hallo aus dem Studio des Deutschen Wetterdienstes. Und die Ausprägungen der Gewitter, Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kürzer Zeit, dazu kommt größere Hagel bis 5 Zentimeter, Hagelansammlungen oder auch schwere Sturmböen und ganz vereinzelt sind sogar Orkanböen, das heißt Böen um 120 Stundenkilometer möglich.
Die starke Versiegelung einer Kommune hat neben der Hitzeentwicklung noch eine weitere dramatische Konsequenz.
Die Starkregenereignisse werden auch die Stadt Frankfurt ereilen, nicht nur kleine Dörfer in der Wetterau. Das heißt, wir brauchen Retentionsflächen, Flächen, wo Wasser versickern kann. Und das ist auch ein Versäumnis der letzten Perioden, also Generationen, muss man einfach sagen, sehenden Auges. Bauen wir wahnsinnig viele Flächen zu für Autos, für Straßen etc. und für die Bebauung. Das wird sich rächen. Und wir sind auch als Stadt Frankfurt auf diese Starkregenereignisse nicht wirklich vorbereitet.
Die Meteorologin und Klimaforscherin Heike Hübener.
Das Problem besteht dann darin, dass innerhalb von sehr kurzer Zeit, teilweise 5 Minuten, teilweise 15 Minuten, enorme Wassermassen an einer Stelle runterkommen. Und wenn diese Stelle jetzt auch noch innerstädtisch und versiegelt ist, dann kann das zu dem Problem führen, dass das Wasser eben gar nicht bis in die Kanalisation kommt oder die Kanalisation schon voll ist und überläuft und das Wasser dann eben sich seinen Weg sucht über Straßen, in Tiefgaragen, in U-Bahn-Schächte und so weiter. Und dann haben wir ein Sicherheitsproblem. Menschen, die dann unterwegs sind, müssen in Sicherheit gebracht werden. Es werden Gegenstände weggeschwemmt, es können Gebäude sogar unterspült werden. Es können in Kellern fast leere Öltanks, die dann ja hohl sind, wenn der Keller vollläuft, so angehoben werden, dass das abreißt, dann haben sie auch noch ein Problem mit Ölverseuchung.
Zur Fragestellung, wie muss eine Stadt auf Starkregenereignisse reagieren, hat das Frankfurter Umweltamt gerade erst eine Stelle eingerichtet.
Starkregen, dass wir untersuchen und dazu auch gute Modelle verwenden, wo würde das Wasser denn langlaufen, wenn es hier ankäme? Und dann muss man eben gucken, wo sind gefährdete Bereiche? Wo kann ich das Wasser schadlos hinleiten? Kann ich irgendwo eine Mulde anlegen? Kann ich den Straßenraum vielleicht einfach auch für eine begrenzte Zeit dann mal volllaufen lassen? Wenn das nur bis an die Bürgersteige geht, ist das nicht das Problem. Wenn es Ihnen in die Souterrainwohnung reinläuft, ist das ein viel größeres Problem.
Das Binnenschiff Pizza Malia, gelbe Signalfarbe der Reederei am Bug und Schweizer Flagge am Heck, läuft vom Rhein in den Nordhafen des Chemiekonzerns BASF ein. Es kommt aus Rotterdam. Mit 1600 Bruttoregistertonnen des Petroprodukts Naphtha an Bord hat es einen Tiefgang von 2,30 Meter.
Wir haben pro Tag ungefähr 15 bis 20 Schiffe, die wir in drei eigenen Häfen löschen. Wir haben unseren sogenannten Nordhafen. Das ist ein spezieller Hafen, der für Gefahrgüter und Gefahrstoffe gebaut wurde, weil da vor allen Dingen die entflammbaren Produkte entladen werden, im Werksgelände, also nicht direkt am Fluss.
Andreas Backhaus, verantwortlich für die Logistik in Ludwigshafen und anderen Standorten von BASF.
Ein Großteil unserer Rohstoffe kommt per Binnenschiff in den Standort rein, das ist ungefähr 40%, also nennenswert. Der Rest kommt dann per Eisenbahn und ein bisschen was per LKW.
Mit Hoch- und Niedrigwasser des Rheins haben sie bei BASF Erfahrung. Aber so ein langanhaltendes, extremes Niedrigwasser wie 2018 haben sie noch nicht erlebt. Damals darf die Pizza Malia im Rhein bei Kaub gerade mal 80 cm Tiefgang haben, nur noch 30% ihrer Kapazität. Im Chemiewerk kamen statt 15 bis 20 Schiffe pro Tag nur noch eine Handvoll pro Woche an.
Die Lieferkette war empfindlich gestört. Durch fehlende Rohstoffe musste der Konzern die Produktion drosseln. Die Binnenschiffer machten Verluste. Auch das Duisburger Stahlwerk ThyssenKrupp und eben allein BASF um die 250 Millionen Euro. Das waren mehr als 4% vom Bruttogewinn des Chemieriesens. Dieses Szenario warnt die von der Bundesanstalt für Gewässerkunde erstellte Risikoanalyse Dürre, könnte in Zukunft häufiger und stärker auftreten. Um solche Verluste in Zukunft zu vermeiden, investiert BASF in Innovation.
Wir gucken zum Beispiel an Schiffstypen. Wir sind wirklich mit einer Ingenieursfirma dran. Gibt es vielleicht alternative Antriebe? Dann gucken wir uns an mit Zulieferern. Macht es Sinn, vielleicht Pipelines zu vergrößern? Ja, oder eine vorhandene Pipeline noch eine zweite dazuzulegen? Wir schauen uns unsere Tankkapazitäten an. Brauchen wir bei bestimmten Produkten vielleicht zusätzliche Tankkapazitäten, das ist ja konkret. Und vor allen Dingen, ich brauche natürlich auch die Umschlagsanlagen dafür. Mir nützt ja nicht, mehr Verkehrsträger zu haben, mehr Lagermöglichkeiten, wenn ich den Umschlag, also die End- und Beladung dazu nicht mache. Das ist schon ein dickeres Paket, das ich Ihnen jetzt aber nicht auf den Tisch legen kann, aber das konkret vorhanden ist.
Die auf politischer Ebene gesetzten globalen Klimaziele setzen die Wirtschaft unter Druck. Ein Unternehmen wie BASF muss ständig Nachhaltigkeit und CO2-Bilanz verbessern, nicht zuletzt wegen seiner Kunden.
Thema CO2-Emissionen und Klimaerwärmung nimmt großen Raum in unserem Unternehmen ein. Wir haben gerade letztes Jahr uns eine neue Unternehmensstrategie gegeben. Dort spielt das Thema Emissionen, CO2-Emissionen, eine ähnliche Größenordnung wie der finanzielle Ertrag des Unternehmens. Das ist eine neue Dimension. Für mich als Mitarbeiter ist das eine sehr ermutigende, eine sehr motivierende Geschichte. Einmal die Kreislaufwirtschaft, wo wir Kunststoff recyceln, aus Kunststoff ein Öl erzeugen, das wir wiederum in der Chemie einsetzen. Das war früher undenkbar. Ja, also Einstieg in die Kreislaufwirtschaft. Und das ist natürlich Nachhaltigkeit, das bedeutet wenig CO2-Emissionen.
Nach eigenen Angaben hat BASF seit 1990 den Ausstoß von 40 Millionen Tonnen Treibhausgasen pro Jahr immerhin auf knapp die Hälfte gesenkt. Um dem schnellen Klimawandel entgegenzuwirken, fordert Umweltministerin Svenja Schulze im April 2019 neben dem europäischen Emissionshandel ein weiteres Klimaschutzinstrument, die Besteuerung von CO2. Landwirte reichen Klagen und Petitionen ein. Unternehmen wie BASF treiben für sich selbst Erneuerungen und Städte wie Frankfurt ihre Anpassungsstrategien voran. Konstanz ruft gar den Klimanotstand aus und der Gemeinderat erlegt sich damit auf, etwa Neubauten auf klimaneutrale Energieversorgung zu prüfen.
Reichen aber all die Anstrengungen aus? Michael Löber bekommt beim Anblick des Stadtwalds Rödermark Falten auf der Stirn.
Wenn man lange im Geschäft ist, auch als Revierleiter lange in einem Revier ist, dann macht man sich natürlich Sorgen um seinen Wald. Blickt auch mit Sorge in die Zukunft, weil man letztendlich im Moment nicht weiß, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Ob der Wald vielleicht in der Form, wie wir ihn heute kennen oder aus der Vergangenheit kennen, noch da sein wird, wie er sich verändern wird, ja, was mit ihm passiert, das wissen wir im Moment alle nicht so richtig und da macht man sich schon Sorgen. Das ist ganz klar, weil man möchte ja letztendlich, sagen wir, den Wald so bewirtschaften, hegen und pflegen, auf Deutsch gesagt, damit es ihm gut geht, damit er möglichst lange existiert, keine Krankheiten hat, keine Ausfälle hat. Das haben wir im Moment, glaube ich, nicht mehr so richtig in der Hand.
Wie ein Wald muss auch eine Stadt über eine Generation hinaus geplant und zukünftig an die Klimakrise angepasst werden.
Es muss ein Bewusstseinswandel her bei den Menschen. Auf der einen Seite sehen wir, dass alle über den Klimawandel reden, aber auf der anderen Seite sehen wir, dass die Menschen individuell nicht sehr stark daran interessiert sind, ihre eigene Lebensweise zu verändern. Das ist ein ganz, ganz schwerer Prozess. Die Kids, die auf die Straße gehen, die uns jetzt bewusst machen, wie dringend das Problem ist, das ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Also insofern bin ich jetzt gar nicht so pessimistisch, sondern eher optimistisch, dass wir einen Bewusstseinswandel dahin bekommen, weil uns die junge Generation jetzt aufweckt.
Jeden Freitag gehen Schüler unter dem Motto Friday for Future auf die Straße. Im März 2019 demonstrierten rund 25.000 junge Menschen in Berlin vor dem Brandenburger Tor gegen die zu zögerliche globale Klimapolitik.
Wir sind hier, wir sind laut, skandierten sie, weil ihr uns die Zukunft raubt.
Sie hörten Natur und Mensch im Dauerstress. Wie reagieren auf den Klimawandel? Feature von Egon Koch. Es sprachen Gergana Muscala und Christoph Pötthoff. Ton und Technik Melanie Inten. Regie Burkhard Schmidt. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019.